draußen ziemlich kalt. Sie wollen was sagen? Ja, letzte Sitzung machen wir gleich. Ich wollte Sie nur verweisen auf einen der Autoren, die wir kennengelernt haben im Laufe der Vorlesung, nämlich diesen Theodor Geiger, der diesen wunderschönen Text über die Vereinsamung entworfen hat und der uns ja darauf aufmerksam gemacht hat, dass soziologisch die Einsamkeit sich darstellt als eine nach innen genommene Kommunikation. Wir kommen über diesen Prozess der nach innen genommenen Kommunikation auch im Zusammenhang mit der Treue und der Dankbarkeit. Da hat Simmel eine ganz ähnliche Idee. Aber zurück zu diesem Geiger, der über die Vereinsamung nachgedacht hat. Und dieser Theodor Geiger, der ist auf den Gedanken gekommen, und das möchte ich jetzt Ihnen nur kurz referieren, weil es angesichts der Temperatur nahe liegt, der ist auf den Gedanken gekommen, eine Klimasoziologie zu entwerfen, hat dazu auch selber Texte produziert, in der Annahme, dass die Lebensführung des Menschen in individueller oder in kollektiver Hinsicht in einem hohen Maße über die klimatischen Bedingungen seiner Umgebung bestimmt wird, sodass es vernünftig sein kann, über die Interdependenz von Natur in diesem spezifischen Sinne und Lebensführung nachzudenken. Und diese Argumentation fällt einem jetzt natürlich angesichts dieser grönlandartigen Temperaturen, fällt einem das ein, und es wird sofort plausibel, wenn wir etwa an den nordeuropäischen oder den südeuropäischen Raum denken und die Art und Weise, wie die klimatischen Bedingungen die Einstellung des Menschen zum Leben, die Philosophie der Lebenszuversicht bestimmen können. Und in dieser Geigerschen Argumentation spielt also die Wahrscheinlichkeit, einen wolkenfreien Himmel zu sehen, eine nicht unwichtige Rolle. Er interpretiert das dahingehend, dass überhaupt die großen Erfindungen Astrologie, Astronomie und dergleichen eigentlich nur in Breitengraden überhaupt nur denkbar sind, in denen nicht ständig Trübsinn am Himmel hängt, Wolken aller Art den Blick nach oben trüben. Eine an sich außerordentlich interessante Argumentation, die jemanden veranlassen kann, eben die sozialen Beziehungen der Menschen eben nicht allein, so wie wir das hier in der ganzen Zeit gemacht haben, die sozialen Beziehungen nicht aus sich heraus, also über die Struktur der Reziprozität zu bestimmen, sondern über so externe Bedingungen wie Klima und überhaupt die Zustände in der äußeren Natur. Geiger ist über diese Klimasoziologie nicht berühmt geworden. Er ist berühmt geworden über eine Studie, die er Ende der 20er Jahre über die deutsche Gesellschaft angefertigt hat. Habe ich Ihnen von der erzählt? Dann unterbreche ich. Er hat 1932 publiziert, er ist ein hochinteressanter Autor in dieser Hinsicht, 1932 bei Enke in Stuttgart eine Studie über die soziale Schichtung des deutschen Volkes. Wenn Sie mal etwas außerhalb der Vorlesungstexte lesen wollen, an interessanten soziologischen Texten, dann sei Ihnen diese kleine Studie wärmstens empfohlen. Sie ist interessant deswegen, weil sie 1932, also vor 1933, erschienen ist und im letzten Kapitel behandelt die Frage, die verschiedenen Sozialmilieus der deutschen Gesellschaft, ich glaube, er unterscheidet insgesamt 5, die Sozialmilieus und ihre Affinität zur nationalsozialistischen Propaganda. Und er denkt als Soziologe darüber nach, wie die einzelnen sozialen Schichten auf die Propaganda reagieren werden, und prognostiziert in diesem Kapitel, ohne dass ihm das selber klar war, als er das geschrieben hat, exakt, was 1933 eingetreten ist. Hätte man dieses Buch gelesen, wäre möglicherweise einiges in Deutschland anders gelaufen. Der Geiger ist interessant, weil er zu den Hochschulprofessoren an der Universität Braunschweig gehört hat, wo er gelehrt hat, die sich dagegen gewehrt haben, als Universitätsprofessoren an dieser Universität Braunschweig auf den Gedanken gekommen sind, Hitler, der keine deutsche Staatsangehörigkeit hatte, eine Professur für Volkskunde anzubieten. Um über diese Professur für Volkskunde die deutsche Staatsangehörigkeit von Hitler zu ermöglichen. Das ist so gut wie unbekannt. Vielleicht auch deswegen unbekannt, weil aufgrund einiger Initiativen, zu denen eben auch dieser Theodor Geiger zählte, den Sie eben über diesen Einsamkeitstext kennen, aufgrund dieser Initiativen einiger Professoren, die da Widerstand geleistet haben, es nicht zustande gekommen ist. Aber Geiger stand von da an für die Nationalsozialistische Partei, wie Sie sich denken können, auf dem Index und fand eines Tages seine Lieblingskatze zerstückelt auf der Türschwelle seines Hauses von der Gestapo mit einer Warnung versehen, woraufhin er emigriert ist nach Dänemark und von Dänemark aus nach Schweden emigriert ist, in dem Zeitpunkt, in dem Dänemark besetzt wurde von den Deutschen. Und der Geiger ist unter den ja zahlreichen ins Ausland emigrierenden Soziologen eigentlich auch deswegen eine faszinierende Person, weil er in Dänemark an der Universität Aarhus Studien beginnt, die er in dänischer Sprache verfasst. Also ist einer der ganz wenigen sozialwissenschaftlichen Immigranten, die nicht nur in das Ausland emigriert sind, sondern unter diesen Bedingungen sogar in der Nationalsprache des Aufnahmelandes ihre Soziologie weitertreiben. Geiger wurde in den 50er Jahren dann wieder nach Deutschland berufen und ist dann sehr bald gestorben. Er ist also in vielerlei Hinsicht nicht nur von seinen Texten her, nicht nur von seiner Klimasoziologie her, sondern eigentlich von seiner Position als Hochschullehrer mit einem moralisch-politischen Auftrag, ist er eine sehr interessante Person, viel zu wenig bekannt und leider Gottes auch nicht im soziologischen Curriculum vorgesehen. Ich komme jetzt nur auf ihn, weil der eben diese Temperatursoziologie da sich überlegt hat und die ist ganz amüsant zu lesen. Bevor wir nun so einen Einstieg in Abenteuer und dergleichen heute vor uns haben, aber noch Fragen von der letzten Vorlesung. Ja. 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 Das Erbe ist ja eine materielle Objektivation der Fortsetzung der Familiengeschichte. Die Kinder geraten, darüber haben wir gesprochen, in der Eltern-Kind-Beziehung in ein ambivalentes Verhältnis zu den Eltern, systematisch betrachtet, weil sie den Eltern symbolisieren, den Zwang, Abschied zu nehmen. Das Kind, hatten wir ja gesagt, kommuniziert Generativität den Eltern gegenüber. Das Kind provoziert die Eltern durch den Umstand, dass es mit seiner Existenz an die Endlichkeit der Eltern erinnert. Und ambivalent ist jede Geburt eines Kindes, deswegen, weil dieses Kind immer auch der gewünschte Träger der Fortsetzung der eigenen Geschichte darstellt. Wir haben darüber gesprochen, das Kind ist strukturell in einer ambivalenten Situation gegenüber seinen eigenen Eltern. Es ist immer gewünscht und zugleich begegnet man dem Kind in einer Ambivalenz, die wir uns darüber erklären können, dass es den Eltern Abschied nehmen gleichsam kommuniziert. Das Erbe ist nun eine Objektivation der Traditionsfortsetzung, der Fortsetzung der Familiengeschichte. Und der Streit kann deswegen leicht entstehen, weil es erstens unter Geschwistern systematisch immer Streit gibt und zweitens der Streit zugespitzt wird durch die Konkurrenz um die Frage, wer ist der Träger der Familientradition? Wer ist derjenige unter den Geschwistern, der die Familientradition angemessen in die Zukunft fortsetzt? Und diese Frage, wer repräsentiert sozusagen die Familiengeschichte am prägnantesten und am ehesten in der Vorstellung der eigenen Eltern, diese Frage initiiert oder provoziert Streit unter den Geschwistern. Wir müssen zurückgehen auf diese Sitzung, wo wir über die Eltern-Kind-Beziehung, über Geburt des Kindes gesprochen haben, wo wir ja uns klar gemacht haben, dass die Kinder in der Triade eben immer eine Rivalität initiieren, eine Rivalität gegenüber der Eltern-Dyade kommunizieren. Und das können Sie nun verlängern. Ich glaube, darüber haben wir nicht gesprochen, aber das gilt natürlich für Geschwisterbeziehungen gleichermaßen. Geschwisterbeziehungen sind strukturell rivalitätsbestimmte Beziehungen. Das sind sie nicht nur, das ist wie bei der Eltern-Kind-Beziehung auch, die ist natürlich nicht nur eine eifersuchtsbestimmte Beziehung, sondern sie ist eben deswegen, ist das angemessen, den Begriff Ambivalenz einzusetzen. Es ist eben immer auch eine Beziehung der Zuneigung. So, wenn Sie diese beiden Elemente jetzt mit aufnehmen, Zuneigung auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Distanz wegen einer unter Geschwister gar nicht zu vermeidenden Rivalität, dann kann man sich leicht vorstellen, dass der Erbschaftsstreit ein so dramatischer Streit wird. Wenn dann noch die Eltern ihrerseits mit der Frage beschäftigt sind, welchem Kind trauen wir unter unseren Kindern am ehesten zu, diese Tradition der Familiengeschichte fortzusetzen, dann steigt natürlich das dynamische Potenzial in diesen Beziehungen. Wenn Sie noch ein Argument mit hinzunehmen, das wir aber schon kennengelernt haben, warum wird dieser Streit oft dann so heftig? Das hat damit zu tun, dass Familienbeziehungen eben systematisch Beziehungen sind, in denen wir nicht als Positionsträger oder als Rollenträger kommunikativ präsent sind, sondern mit der Totalität unseres Lebensentwurfs. Also die ganze einzigartige Geschichte der Person wird in diesen Familienbeziehungen aktiviert, also auch der Körper. Alles wird zu einem möglichen Argument. Und von daher kann man sagen, ist die Familienbeziehung schon aus diesem Strukturmerkmal heraus betrachtet diejenige Beziehung, die, wenn Sie so wollen, nah auch an der Gewalt ist oder nah an dem Einsatz des Körpers. Um Sanktionen, es geht ja immer um Sanktionen auszusprechen. Nehmen wir die berühmte Ohrfeige, die ist ein Sanktionsmittel, das über den Körper kommuniziert wird, das vielleicht in modernen Familienbeziehungen nicht mehr so flächendeckend eingesetzt wird, das aber in früheren Zeiten ohne weiteres aktiviert wurde. Nun, warum ist die Ohrfeige in diesen Beziehungen viel eher möglich? Nun, weil die Beziehungen als intime Beziehung eben körpernah sind, sie sind in einem viel höheren Maße offen für alle möglichen Thematisierungen und alle möglichen Sanktionsformen wie die Umarmung auf der einen Seite, aber eben auch die Ohrfeige auf der anderen Seite. Sie wollen was fragen? Das ist die Sprache der Akteure. Die Akteure sagen natürlich, ja klar, also wer übernimmt jetzt hier das Unternehmen oder die Wirtschaft oder was auch immer oder die Praxis, natürlich geht es um materielle Werte, aber die materiellen Werte haben einen Bezug zu der Dynamik der Eltern-Kind-Beziehung. Über die materiellen Werte wird die Eltern-Kind-Beziehung noch einmal gleichsam in Erinnerung gerufen in diesen Streitsituationen. Wenn Sie Ihre Frage noch einmal überlegen, nur materielle Werte, bezogen worauf? Bezogen auf die Stellung des einzelnen Kindes in der Eltern-Kind-Beziehung. Nur darüber bekommen die materiellen Werte eben überhaupt eine solche Valenz, eine solche Bedeutung, eine solche Dramatik, weil sie, man kann sich das so vorstellen, weil sie ein Anlass sind, die frühen Familienbeziehungen wieder zu aktivieren. Also dann beim Erbschaftsstreit verlassen die Leute ihre erwachsene Rationalität und treten wieder ein in die alten Eltern-Kind-Beziehungen und Geschwisterbeziehungen untereinander. Das ist eine, nicht ein Naturgesetz, aber das ist eine Regel, die wir uns eigentlich sehr schön erklären können über den Umstand, dass die Familienbeziehungen eben diese hohe Intimität und Affektivität und Körpernähe haben, über die wir ja schon gesprochen haben. Es gab in der letzten Sitzung noch eine Frage, ich weiß jetzt aber nicht, ob der Fragesteller irgendwie heute da ist. Okay. Wenn wir jetzt dieses schöne Kapitel über das Abenteuer und die Panik uns anschauen, dann empfiehlt es sich, vorher nachzudenken über das, was in der Geschichte der menschlichen Gattung erreicht wird bei Eintritt in die Kommunikationsbeziehung. Wir müssen darüber nachdenken, über das, was die menschliche Gattung auszeichnet, wenn Exemplare der Gattung in Kommunikationsbeziehung eintreten. Nun, eine wichtige Errungenschaft, über die wir so gut wie gar nicht mehr nachdenken, ist natürlich der aufrechte Gang. Der aufrechte Gang ist eine durch die körperliche Konstitution des Menschen in die Kommunikation eingesetzte Möglichkeit der Raumüberschreitung. Durch den aufrechten Gang sind die Exemplare dieser Gattung in der Lage, Raumdistanzen zu überwinden unter Einsatz ihrer eigenen Extremitäten, und zwar so, dass nur zwei dieser Extremitäten eingesetzt werden, wohingegen die beiden anderen zur synchronen Manipulation der Umwelt einsetzbar werden. Synchron mit der Raumüberschreitung durch den Einsatz der Beine wird es möglich, die Hände, die Arme freizusetzen für die Manipulation von Objekten, die auftreten in dieser Raumdistanz, die überwunden wird. Mit anderen Worten, die gattungsspezifische Errungenschaft des aufrechten Gangs ist verbunden mit einem enormen evolutionären Durchbruch in der Perfektion, in der manipulativen Perfektion der Hände und der Arme. Die sind dadurch in die Lage versetzt, auf eine hochdifferenzierte Art und Weise Natur zu prüfen, Natur sich anzueignen, letztlich Natur zu beherrschen durch die Erfindung von Techniken, mit denen erstens die Raumüberschreitung beschleunigt wird, zweitens Techniken, mit denen die Natur als eine feindselige Natur besiegt werden kann, Waffentechniken aller Art. Alles das ist überhaupt nur möglich auf der Grundlage eines allmählich sich entfaltenden aufrechten Gangs. Sie können die Vorgeschichte dieses aufrechten Gangs natürlich wunderbar im Zoo beobachten, im Übrigen einer der Gründe, weshalb viele Menschen am liebsten im Zoo sich vor das Affenhaus setzen, weil sie dort eine Art unmittelbare Vorgeschichte ihrer eigenen Art beobachten können, für die ja interessant ist, dass sie ihrerseits noch in einer anderen Weise mit den vorderen Extremitäten umgeht, viel effizienter die Raumüberschreitung bewerkstelligen kann, durch das gleichzeitige Einsetzen von allen Vieren, etwa um Höhenunterschiede zu überbrücken oder zu überwinden. Der aufrechte Gang setzt frei manipulative Techniken der Hände, und mit der Freisetzung des aufrechten Gangs entsteht das, und dann kommen wir zurück auf die Basisüberlegung unserer Vorlesung, mit der Freisetzung des aufrechten Gangs entsteht der Zwang, entstehende Raumdistanzen zu anderen Exemplaren der eigenen Gattung kommunikativ zu überbrücken durch den Ruf. Also durch den Einsatz der Lautartikulationsfähigkeit, die im Zuge dieser Entwicklung des aufrechten Gangs auf eine atemberaubende Weise sich ausdifferenziert. Das, was die Menschen eigentlich auszeichnet gegenüber anderen Gattungen, die natürlich auch ihre Raumüberschreitungsfähigkeiten entwickelt haben, ist die außerordentliche Fähigkeit der Lautartikulation, die in keiner Gattung so differenziert vorliegt wie in der menschlichen Gattung. Die gesamte Kehlkopforganisation der menschlichen Gattung antwortet auf diese durch den aufrechten Gang möglich gewordene Freisetzung von Ansprachen, die zwingend werden, wenn der Gegenüber in einer großen Raumdistanz beobachtet wird oder sich bewegt. Der Ruf, die Ansprache in Gestalt der Warnung oder in Gestalt der Bitte sind die elementaren kommunikativen Möglichkeiten, die sich unter diesen Bedingungen in der Gattung Mensch zum ersten Mal ausdifferenzieren und an deren Ende dann natürlich das ausdifferenzierte Sprachsystem der Gattung Mensch steht, das für uns in der Vorlesung ja immer die stillschweigende Prämisse für alles das gewesen ist, was wir über Kommunikation gesagt haben. Aufrechter Gang, Fähigkeit der Manipulation von Objekten über die Hände und Differenzierung der Kehlkopfartikulation, Entwicklung des Sprachvermögens und das nicht einfach nur, weil zur Gattung ja auch irgendwie die Sprache gehört, sondern genau betrachtet eigentlich deswegen, weil nun ganz andere Möglichkeiten der Kontaktaufnahme oder der Reziprozität mitgeliefert werden mit der Entwicklung des Menschen, die durch eine Differenzierung der Lautartikulationsorgane aufgegriffen werden. Zu dieser Entwicklung zum aufrechten Gang gehört nun, und jetzt kommen wir irgendwie auf dieses Abenteuer allmählich zu sprechen, gehört nun auch, dass die Exemplare der Gattung sich in einem Verhältnis zur Zeit und in einem Verhältnis zum Raum systematisch definieren. Alle Exemplare der Gattung Mensch definieren sich in ihren Kommunikationen immer in einer angebbaren räumlichen Position und angebbaren zeitlichen Position. Nehmen wir unser einfaches Beispiel, das wir schon kennengelernt haben. Wenn ich den Gruß ediere, guten Tag, dann platziere ich mit diesem minimalen Gruß schon meine eigene Existenz in einer zeitlichen Dimension. Ich reflektiere schon bei der Edition dieses Grußes eine Bezugnahme auf den zeitlichen Rahmen, in dem sich meine Existenz bewegt. Und der Umstand, dass ich das in einer gegebenen Situation überhaupt einem Gegenüber artikulieren kann, platziert mich automatisch, zwangsläufig in einer Räumlichkeit, die der Räumlichkeit ähnelt oder nahe kommt, in der das Gegenüber selber steht, dem ich diesen Gruß ediert habe. Wo immer kommuniziert wird, können wir jetzt sagen, wird kommuniziert in einer entweder expliziten oder impliziten Bezugnahme auf die zentralen Achsen der menschlichen Verortung, Zeitlichkeit und Räumlichkeit. Die Zeitlichkeit haben wir uns in der Argumentation unserer Vorlesung ja immer präzisiert über das Argument der Sequenzialität von kommunikativen Figuren, Interaktionszügen, Äußerungen oder wie immer wir das nennen wollen. Wir haben immer gesagt, die Kommunikation bewegt sich in einer sequentiellen Struktur und die sequentielle Struktur bedeutet, die Kommunikation hat immer einen Anfang und ein Ende. Bezogen darauf ist das Abenteuer interessant. Weil das Abenteuer eine Selbstdefinition des Menschen impliziert, für die charakteristisch ist, dass es sich aus der Zeitstruktur von Sozialität versucht rauszudefinieren. Das Abenteuer definiert sich gleichsam gegen die Zeitstruktur des menschlichen Lebens. Es ist eine Zuspitzung von Kommunikationen, für die charakteristisch ist, dass es eine Bezugnahme auf Vergangenes und auf Zukünftiges bei genauer Betrachtung nicht gibt. Das führt der gute Simmel nun in außerordentlich raffinierten Argumentationen aus. Aber das ist erstmal das Erste, was wir uns zum Abenteuer vergegenwärtigen müssen. Das Abenteuer stellen wir jetzt also in unsere Gedankenabfolge über die Sequenzialität der Kommunikation. Das Abenteuer ist also eine Handlung in der Sequenzialität, für die charakteristisch ist, dass der Aktor diese Handlung selbst aus der Bezugnahme auf Vergangenes und Zukünftiges rauszieht. Er handelt so, wir werden gleich noch Simmel-Zitate hören, er handelt so, als gäbe es keine Vergangenheit und gäbe es keine Zukunft. Das ist das Strukturmerkmal des Abenteuertums, das wir in sublimierter Form in allen Extremsportarten etwa vor uns haben. Bungee-Jumping als weiteres Beispiel für eine Form der Selbstdefinition, für die charakteristisch ist, dass die Akteure, die sich solcher Sportarten oder Aktivitäten bedienen oder in sie begeben, dass es für die Vergangenheit und Zukunft nicht gibt. Ja, dass sie in eine solche Aktivität gar nicht einsteigen würden, würden sie Vergangenheit und Zukunft reflektieren. Der Seiltanz mag ein anderes Beispiel sein für diese Form der radikalen Kommunikationspräsenz, um die es dabei geht. Simmel formuliert das etwa so. Zwar ist nun die Form des Abenteuers im allerallgemeinsten, dass es aus dem Zusammenhange des Lebens herausfällt. Mit jener Ganzheit eines Lebens meinen wir, dass in seinen einzelnen Inhalten, so krass und unversöhnlich sie sich voneinander abheben mögen, ein einheitlicher Lebensprozess kreist. Dem Ineinandergreifen der Lebensringe, dem Gefühl, dass sich mit all diesen Gegenläufen, diesen Biegungen, Verknotungen doch schließlich ein kontinuierlicher Faden spinnt, steht dasjenige, was wir ein Abenteuer nennen, gegenüber. Ein Teil unserer Existenz freilich, dem sich vorwärts und rückwärts andere unmittelbar anschließen. Eine Formulierung, also das Ineinandergreifen der Lebensringe, dem Gefühl, dass ich mit all diesen Gegenläufen, diesen Biegungen und Verknotungen doch schließlich ein kontinuierlicher Faden spinnt. Warum schreibt Simmel so? Simmel schreibt so, weil er über eine Kommunikationsbegrifflichkeit zu der Zeit, in der seine Soziologie entsteht, überhaupt noch nicht verfügt. Und er bedient sich Formulierungen, die wir jetzt zu übersetzen haben oder rückzuübersetzen haben in diese Begrifflichkeit, die wir uns erarbeitet haben. Das Abenteuer weiter ist seinem Sinne als Abenteuer nach von dem Vorher und Nachher unabhängig. Ohne Rücksicht auf diese bestimmt es sich seine Grenzen. Eben da, wo die Kontinuität mit dem Leben so prinzipiell abgelehnt wird oder eigentlich nicht erst abgelehnt zu werden braucht, weil von vornherein eine Fremdheit, eine Unberührsamkeit, ein Außer-der-Reihe-Sein vorliegt, da sprechen wir von Abenteuer. Ihm fehlt jene gegenseitige Durchdringung mit den benachbarten Teilen des Lebens, durch die dieses ein Ganzes wird. Also dem Abenteuer fehlt die Platzierung in der Sequentialität der Kommunikation. Ganz einfach übersetzt in unsere vertraute Begrifflichkeit. Es ist wie eine Insel im Leben, die sich ihren Anfang und ihr Ende nach ihren eigenen Bildungskräften und nicht wie das Stück eines Kontinentes gleich nach denen ihres Diesseits und Jenseits bestimmt. Diese entschiedene Begrenztheit, mit der das Abenteuer sich aus dem Gesamtverlauf eines Schicksals heraushebt, ist keine mechanische, sondern eine organische. An anderer Stelle: Darum ist der Abenteurer auch das stärkste Beispiel des unhistorischen Menschen, des Gegenwartswesens. Er ist einerseits durch keine Vergangenheit bestimmt, andererseits besteht die Zukunft für ihn nicht. Und dann kommt er auf einen empirischen Beleg, den Casanova mit seinen Liebesabenteurern. Aber wir können auch ein Ihnen vielleicht vertrauteres Beispiel für diese extreme Präsenzorientierung uns überlegen. Das ist das Lebensalter der Jugend. Wenn es eine biografische Phase für eine hohe Zuneigung zur Struktur des Abenteuers gibt, dann, so könnten wir sagen, ist das die Jugend. Ist das die Adoleszenz oder eine juvenile Einstellung zur Welt, für die charakteristisch ist, dass sie sich indifferent verhält gegenüber der, wie wir eben gesagt haben, zeitlichen und räumlichen Verortung. Der Abenteurer, nun, um es mit einem Wort zu sagen, behandelt das Unberechenbare des Lebens so, wie wir uns sonst nur dem Berechenbaren gegenüber verhalten. Darum, so Simmel schön in einer Formulierung, ist der Philosoph eigentlich der Abenteurer des Geistes. Er macht den aussichtslosen, aber darum noch nicht sinnlosen Versuch, ein Lebensverhalten der Seele, ihre Stimmung gegen sich, die Welt, Gott, in begriffsmäßige Erkenntnis zu formen. Er behandelt das Unlösbare, als wäre es lösbar. Daran sehen, ich habe es gesehen, daran zeigt sich eine wunderschöne andere Figur des Abenteuers. Wir hatten gesagt, das Abenteuer ist eine Selbstdefinition, die sich praktisch indifferent zur zeitlichen und räumlichen Struktur von Kommunikation bewegt. Und in diesem Argument, der Abenteurer behandelt das Unlösbare so, als sei es lösbar, steckt der andere Gedanke, dass das Abenteurertum nun andererseits immer auch eine Innovationsquelle darstellt. Es ist die radikale Zuspitzung von Kommunikation, über die in der Sequenzialität der Kommunikation überhaupt so etwas wie Veränderung oder Neues eintreten kann. Durch, man könnte sagen, die Risikobereitschaft, die dem Abenteurer innewohnt oder die charakteristisch ist für den Abenteurer. Wenn Sie sich das einmal vorstellen, jemand behandelt das Unlösbare so, als sei es lösbar, dann haben Sie die Charakteristik eines extrem zugespitzten Mutes, in kommunikativen Situationen etwas Neues zu versuchen. Also haben wir diese wunderbare doppelte Bestimmung des Abenteuers. Auf der einen Seite eine Neutralität gegenüber Historizität, gegenüber historischen Prozessen, gegenüber dem Vorher und Nachher, wie Simmel sagt. Und auf der anderen Seite eine extreme, ja geradezu exzentrische Zuspitzung von Innovationsbereitschaft und Mut. Sie wollten das fragen. Ja, das Entscheidende, was man hinzufügen muss, ist, es ist eine Selbstdefinition des Handelnden. Und in der Selbstdefinition kann diese Ignoranz gegenüber der eigenen Geschichte natürlich wirksam werden. Für jemanden, der den Abenteuer analysiert, und als so jemand haben Sie sich jetzt gemeldet, für denjenigen gilt natürlich, dass auch das Abenteuertum rekonstruierbar ist über eine Vorgeschichte. Also für das Abenteurer in der Rekonstruktion, nicht in der Selbstdefinition, gilt natürlich, dass es abhängig ist von einem, was haben wir immer gesagt, biografisch kumulativen Erwerb des Verhältnisses von Konformität und Nonkonformität. Wenn wir diesen Gedanken nochmal in Erinnerung rufen, dann ist der Abenteurer derjenige, der eine Extremform von Nonkonformität in Kommunikationen praktiziert. Das zeichnet ihn aus. Das macht ihn interessant für seine Umgebung. Das löst Bewunderung aus. Das löst aber auch den Schrecken aus derjenigen, die ihn in dieser Losgelöstheit von allen Bezügen der Vergangenheit oder Zukunftsorientierung vor sich sehen. Deswegen als eine sportlich gleichsam zugespitzte Form des Abenteurertums können wir in der Tat dieses Extrembergsteigen uns einmal anschauen, das ja nun sich gerade, ich habe es gesehen, auszeichnet durch eine Qualität des in die Zukunft sich hinein Entwickelns und tödlich oder hyperriskant ist für diese Sportler, wenn wir sie mal so nennen wollen, ist die Reflexion auf das, was sie hinter sich haben. Und auch ist tödlich die Reflexion auf die Schwere der Schrittfolge, die sie noch vor sich haben. Sondern sie sind in einer Situation, wo sie ja im Grunde Vergangenheit und Zukunft gleichermaßen affektiv in ihrer Wirkungskraft neutralisieren können. Wortmeldung. Ja, könnte man sagen. Der Visionär ist sozusagen der Abenteurer, der aber sozusagen insofern ein gebremster Abenteurer ist, als die Vision systematisch eine Bezugnahme immer voraussetzt auf etwas Vergangenes. Und das gilt jedenfalls in der simmelschen Definition, die ich eigentlich sehr tragfähig und hilfreich finde, gilt das genau genommen eigentlich nicht. Simmel schreibt ja selber, um nochmal ein weiteres Zitat hinzuzufügen, aus dieser besonderen Konstellation, in der er das Unsicherste, Unberechenbare seinem Handeln zu derselben Voraussetzung macht wie ein anderer nur das Berechenbare, wird die nachtwandlerische Sicherheit begreiflich, mit der der Abenteurer sein Leben führt und die durch ihre Unerschütterlichkeit gegenüber jedem Dementi durch die Tatsachen beweist, wie tief jene Konstellation in der Lebensvoraussetzung solcher Naturen wurzelt. Unerschütterlich gegenüber jedem Dementi durch die Tatsachen, das würde man modern so formulieren können, eine vollkommene Realitätsblindheit, mit der der Abenteurer in die Kommunikation eintritt. Eine vollkommene Realitätsblindheit, eine Neutralität gegenüber jedweder Form der Rücksichtnahme. Simmel sagt, der Abenteurer ist die Exklave, das Abenteuer ist die Exklave des Lebenszusammenhangs, das Abgerissene, dessen Beginn und Ende keinen Anschluss an die irgendwie einheitliche Strömung der Existenz haben. Es ist das Übergewicht des Lebensprozesses gegenüber den Lebensinhalten. Es ist eine Rücksichtslosigkeit an anderer Stelle gegenüber der historischen Platzierung, in der wir uns menschliche Kommunikation immer vorzustellen haben. Im Kommunikationsmodell, wie gesagt, können wir sagen, ist der Abenteurer eine zugespitzte, akzentuierte Präsenz. Und eine andere Formulierung für denselben Gedanken ist, dass der Abenteurer eigentlich eine zugespitzte Absenz in Kommunikation darstellt. Er ist eigentlich zugleich in seiner vollkommenen Neutralität gegenüber Zeit- und Ortsbezügen, ist er eigentlich zugleich auch gar nicht anwesend. Also es ist eine Figur, die vergleichbar ist mit einer magischen Kontrolle der Situation. Es hat etwas von Zauberei, es hat etwas von Realitätsblindheit, es hat etwas von Wahnsinn, wenn Sie so wollen, es hat etwas von einer eigentümlichen Form der hyperriskanten menschlichen Selbstdefinition. Ja? Ja, wir können jetzt ganz leicht beantworten, warum der Abenteurer zum Held wird. Weil er für die anderen exemplarisch, also diejenigen, die ihn beobachten, die seine Aktivitäten verfolgen, ist er derjenige, der das extreme Risiko der Innovation oder in einer anderen Sprache, extreme Risiko der Nonkonformität für uns stellvertretend übernimmt. Deswegen, wenn er nicht scheitert, wird er zum Held. Nicht wahr? Also jemand, der gegen alle Wahrscheinlichkeit etwas unternimmt, ein Rettungsversuch oder auch gegen alle Wahrscheinlichkeit einen Kletterversuch unternimmt oder Kanäle oder Weltmeere durchschwimmt, also der in diesem Sinne rücksichtslos ist gegenüber all den Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben, im Umgang mit dieser Natur, der ist prädestiniert, von den anderen bewundert zu werden. Und der Held ist die nachträgliche Zuschreibung einer Qualität nach dem positiven Gelingen eines abenteuerlichen Lebensentwurfs. Man müsste noch einen Unterschied machen zwischen den Helden, sagen wir, der Moral, weil wir ja hier jetzt eine Art Heldentum vor uns haben, das auch gegenüber Rücksichtnahmen in moralischer Hinsicht sich neutral verhält. Und das würde ja für den moralischen Helden, also den Revolutionsheld, denjenigen, der sich gegen Herrschaft auflehnt, würde das ja in dem Sinne nicht gelten. Der hat ja, tritt ja sozusagen auch mit einer Perspektive stellvertretender Nonkonformität auf, aber er ist nicht neutral gegenüber den moralischen Regeln, die er situativ durchbricht. Das gilt im strengen Sinne nur für den Abenteurer. Sie wollten was fragen? Ja. Naja, es gibt ja so Sendungen, in denen die dann vorgeführt werden, und das ist ja auch nicht zufällig, da sind sie immer vorgeführt als diejenigen, die gegen die Realität sich zu einer Rettung entschlossen haben. Also die sind dann, und dann werden die schnell zu Helden. Insofern, die meinen was anderes. Ja, es ist, aber man kann nicht daraus den Schluss ziehen, dass das Heldentum sozusagen erodiert ist. Also, ja, das ist, also diesen Unterschied muss man machen. Also der Abenteurer ist praktisch eine Art zu sein, eine Art, die Sequentialität der Kommunikation zu ignorieren, so könnte man auch sagen. Das ist dort eine Ignoranz gegenüber der Sequentialität, gegen der Zeit- und Ortsgebundenheit menschlicher Kommunikation. Und diese Ignoranz ist nicht per se eine Disposition, ein Held zu werden. So könnte man es resümieren. Jetzt sagt Simmel aber am Ende dieses so hochinteressanten Aufsatzes, den ich, wie gesagt, versucht habe, hier in unsere Sequentialitätsargumentation zu übersetzen, von der gesichertsten bürgerlichen Unternehmung führt bis zu dem irrationalsten Abenteuer eine kontinuierliche Reihe von Lebenserscheinungen, in denen das Begreifliche und das Unbegreifliche, das Erzwingbare und die Gnade, das Auszurechnende und das Zufällige sich in einer Unendlichkeit von Graden mischen, indem das Abenteuer das eine Extrem in dieser Reihe bezeichnet, hat eben deshalb auch das andere an seinem Charakter teil. Das Hingleiten unserer Existenz auf einer Skala, auf der jeder Teilstrich durch eine Wirkung unserer Kraft und eine Preisgegebenheit an undurchdringliche Dinge und Mächte bestimmt ist, diese Problematik unserer Weltstellung, also dass wir als Akteure abhängig sind von der Sequentialität der Kommunikation, in der wir stehen, dies, so Simmel, lässt uns alle zu Abenteurern werden. Das ist eigentlich eine sehr interessante Schlussüberlegung, die er dem Ganzen dann anfügt. Bis jetzt könnten wir sagen, nun ja, Abenteuer, das ist schon irgendwie so eine Form von Idiosynkrasie oder Exzentrizität, was vollkommen Außergewöhnliches, blind gegenüber allen Bedenken, blind gegenüber Zeit und Ort, also eine spezifische Form der extremen Selbstdefinition. Und nun, sagt Simmel, in gewisser Hinsicht sind wir alle Abenteurer. Damit meint er das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass die Einstellung des Abenteurers die Einstellung ist, die Innovationen, Nonkonformität überhaupt in die Welt der Kommunikation bringt. Ohne ein Quantum Abenteurertum, so um Simmels Formulierung aufzugreifen, ohne ein Quantum Abenteurertum würde die soziale Ordnung um ihre Weiterentwicklung, ihre Fortentwicklung, um ihre Innovation gebracht. Wer ist denn der Träger der Innovation in einer sozialen Ordnung? Nun, das sind die Akteure selber. Worüber werden sie innovativ? Durch den relativen Grad von Nonkonformität, den sie zeigen gegenüber definierten Regeln. Und dieser relative Grad von Nonkonformität ist das Quantum Abenteuertum, das für jede Gesellschaft, aber auch interessanterweise für jede Identität, menschliche Identität, grundlegend voraussetzend ist. Das ist eigentlich eine sehr schöne Figur in diesem kleinen Aufsatz. Zunächst mal wird der Abenteurer entworfen als eine Form von Sozialpathologie, als eine Form von extremer Beteiligung in Gestalt der Nichtbeteiligung an Kommunikation. Und am Ende taucht der Gedanke auf, ja Leute, aber diese Form von Risikobereitschaft wird vorausgesetzt, um überhaupt sozialen Wandel, also Regeltransformation in der Sprache unserer Vorlesung, Regeltransformation in Gang zu setzen. Und um überhaupt den Menschen eine Folie anzubieten für das Gefühl ihrer eigenen Einzigartigkeit. Nur in Relation zu den ihnen angesonnenen Normen, ihnen vorgegebenen Regeln und im Verhältnis der nur relativen Konformität, also relativen Nonkonformität zu diesen Regeln, erkennen die Menschen überhaupt nur, wer sie sind. Erwerben sie, wie wir immer wieder gesagt haben, eine biografisch kumulativ sich entfaltende Identität. Die vollkommene Konformität, sagen wir es jetzt in Simmels Terms, der vollkommene Verzicht auf Abenteuertum wäre ein Verzicht auf Artikulation eines Einzigartigkeitsentwurfs. Das ist eigentlich traumhaft gebaut, dieser kleine Aufsatz, und gibt uns Gelegenheit, eben eine, wie bei Simmel immer, vollkommen verblasene philosophische Ausdrucksweise rückzuübersetzen in diese Begrifflichkeit unserer Vorlesung, Sequentialität der Kommunikation, Regel, Konformität, Nonkonformität und so weiter. Wenn wir uns also die Frage stellen, wo sehen wir so etwas wie Abenteurertum, ja, jedwede Form von Thrill-Suche könnte man dann dazu rechnen, Extrembergsteigen, alle möglichen Formen von Exzentrizität sind hier mögliche Beispiele. Es gibt eine hohe verberuflichte Form der Abenteuerkontrolle, auf die ich jetzt zu sprechen kommen wollte im Abschluss dieses Kapitels über den Abenteurer. Das ist der Bodyguard. Der Bodyguard, den Sie alle kennen, wenn Sie da irgendwie so Merkel, Sarkozy oder was da eben immer irgendwie so öffentlich sich zeigt. Diese Leute sind ja immer von Bodyguards umgeben. Und wenn wir uns jetzt fragen, was die berufliche Kompetenz des Bodyguards eigentlich ausmacht, was müssen die können? Dann könnte man sagen, ja, die müssen möglichst schnell irgendwie den Griff zur Pistole schaffen oder sie müssen bereit sein, was in sich außerordentlich komplex ist, das zu überlegen, bereit sein, ihr Leben hinzugeben für ein anderes Leben. Kommunikationslogisch ist bei denen etwas unglaublich Interessantes ausgeprägt und im Prinzip professionalisiert. Die Bodyguards sind Leute, die die Sequenzialität von Kommunikation auf mögliche Momente der Überraschung, in Simmels Terms, des Abenteurers absuchen, die eine Antizipation entwickelt haben müssen, ein Vorhersagevermögen bezüglich des Unwahrscheinlichen von Kommunikation, bezüglich des Überraschenden, bezüglich dessen, was niemand erwartet, bezüglich von etwas, was in diesem Sinne außerhalb von Zeit und Raum liegt, bezüglich eines vollkommen abenteuerlichen Verlaufs, müssen diese Leute, die ja eine Professionalität entwickeln, dafür bezahlt werden, darin ausgebildet werden, müssen diese Leute also eine Kommunikationsbeobachtungskompetenz entwickelt haben, die sich bezieht auf das Entstehen und auch nur andeutungsweise Entstehen von überraschenden Sequenzialitäten, von überraschenden Kommunikationsabläufen. Insofern sind die für unsere Betrachtungsweise von menschlicher Kommunikation eigentlich unglaublich interessante Akteure, die wir vielleicht nur gewohnt sind, unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, wie kann man nur sich da selbst irgendwie vor jemand anderen zu schmeißen und sein Leben zu opfern. Die müssen aber gut bezahlt sein und die müssen gut trainiert sein. Aber unter diesem Gesichtspunkt, was die eigentlich wahrnehmungsmäßig können müssen, eröffnet uns den Blick auf eine hochinteressante berufliche Kompetenz. Die Bodyguards sind sozusagen die Antizipateure, also diejenigen, die antizipatorisch nicht normale Kommunikationsverläufe nicht einfach registrieren, das tun dann Journalisten und die Akteure selber, sondern sie müssen in der Lage sein, solche entstehenden, nicht normalen, abenteuerdurchsetzten Kommunikationsverläufe erkennen und daraufhin entsprechend reagieren. Das ist die Kompetenz, die geschult wird. Die Leute müssen also paradox formuliert in einem normalen Kommunikationsvorgang das Nicht-Normale schon identifizieren. Und so betrachtet steigt die Achtung vor dem Bodyguard, den wir jetzt gar nicht irgendwie belächeln müssen als eine Kompetenz, schön blöd oder sowas, sondern so betrachtet ist das eine enorme Kommunikationsklugheit, die für diese Leute eigentlich unterstellt wird. Ob sie faktisch dazu in der Lage sind, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ob sie gut bezahlt sind, steht auch auf einem anderen Blatt. Aber von dem, was die da eigentlich tun, wenn die da irgendwo auf so einem Turm stehen oder wenn sie mit den Politikern in einen Saal kommen und die Zuschauer mit ihren Blicken abfahren. Das ist alles etwas viel Raffinierteres, bedarf im Grunde einer, ja fast könnte man sagen, einer soziologischen Kompetenz. Und wer weiß, vielleicht werden Sie irgendwann mal Bodyguards ausbilden, wenn Sie in der Soziologieausbildung jedenfalls bleiben. Wenn man von der Abenteuerkonstellation jetzt auf eine aggregierte Form des Abenteuers zu sprechen kommt, dann sind wir bei der Panik. Und die Panik ist natürlich erst recht etwas, was in sequentiellen Kommunikationsabläufen auftritt und sich dadurch auszeichnet, dass die Bezugnahmen auf den anderen schrumpfen in der Paniksituation, schrumpft die Bezugnahme auf die anderen oder auf den anderen. Dadurch zeichnet sich die Panik aus. Sie reduziert die Situationsreflexion, die wir eigentlich bei Kommunikation immer als gegeben unterstellen. In der Panik wird dann bei der reduzierten Situationsreflexion nur noch ein Handlungsmotiv wirksam, und das ist die Selbsterhaltung der Akteure. Die Selbsterhaltung der Akteure, die aber als Egoismus unzureichend gedeutet wird. Also so könnte man ja geneigt sein, die Panik, die Menschen in der Panik zu interpretieren. Naja, da rettet nur jeder seine eigene Haut. Und das ist dann ja der Egoismus pur. Das ist insofern unzureichend interpretiert, als diese Form der in der Panik auftretenden Selbstrettung bei genauer Betrachtung immer noch den Bezug auf den anderen voraussetzt. Die Selbstrettung aus der Perspektive über diese Selbstrettung anderen wiederum Hilfestellung leisten zu können, dieses Motiv macht die Sache angemessener, als wenn man nur sagen würde, in der Panik stiebt alles auseinander, jeder rettet seine Haut, jeder kümmert sich nur noch um seine eigene Identität und seinen eigenen Lebensentwurf. Wenn man das wiederum nochmal befragt, warum das die Menschen eigentlich überhaupt tun in der Panik, dann kommt man auf den Gedanken, dass immerhin gesichert sein soll, dass mit ihrem geretteten Leben den anderen Hilfestellungen geleistet werden kann, die in einer noch auswegloseren Situation sich befinden. Panik kann es im Übrigen nicht nur in großaggregierten Kommunikationsräumen geben, sondern Panik gibt es auch in Kommunikationsbeziehungen, also in Mikrokommunikationen. Wir kennen also etwa das Schreien des Säuglings, das als ein Schreien in eine Situation gerät, wo es das Ende nicht mehr findet. Und dieses Schreien des Säuglings ist eine Panik, in die der Aktor, so jung er ist, der Aktor in dieser Situation gerät. Es ist gar nicht mehr der unmittelbare Anlass, sondern es ist die sekundäre Wirkung des entstandenen Schreis auf denjenigen, der schreit. Sodass die Säuglinge, um bei diesem Beispiel bei Kleinkindern, trotzigen Kindern, können wir etwas Ähnliches beobachten, sodass sie in eine Panik geraten über den Zustand, in den sie sich selbst kommuniziert haben. Der Zustand selber ist das Angstauslösende und nicht mehr die unmittelbar dem Schreien vorausgehende Enttäuschung. Paniksituationen sind schwer zu lösende Situationen, weil sie die Akteure in eine Situationsdefinition überführen, für die charakteristisch ist, dass eine konkurrierende Lesart oder konkurrierende Perspektive des Kommunikationsverlaufs nicht zur Verfügung steht. Ich wollte eigentlich noch so einen entstandenen Essay hier zum Vortrag bringen, der jetzt schon fertig geworden ist. Aber lassen Sie mich ein paar Dinge sagen über den Abschied und über den Tod. Der Abschied ist vergleichsweise einfach, weil er eine Figur ist, die zum Gruß gehört. Und den Gruß haben wir besprochen. Als Element, das die Sequentialität der Kommunikation für die Akteure mit Zäsuren versieht und parallel zu diesen Zäsuren des Beginns gehört auch die Zäsur des Endes. Und das macht der Abschied. Für den Abschied ist interessant, das wundert uns nicht, dass der Abschied eigentlich immer Bezug nimmt auf den Wiedereintritt in die Kommunikation. Es gibt ja eigentlich kein schöneres Beispiel für die dauerhafte Wirkung von Sequentialität der Kommunikation als der Abschied, weil wir da immer in irgendeiner Form eben das Versprechen des Wiedereintritts in die Kommunikation artikulieren. Auf Wiedersehen ist eine uns allen vertraute Formulierung, mit der wir uns und das Gegenüber trösten über die Situation der Abwesenheit, in die wir uns nun begeben. In der harmlosesten Kommunikation, also nicht nur Intimkommunikation, sondern auch in professionellen Kollegialbeziehungen, wird der Austritt aus dem Kommunikationsraum in der Regel markiert mit einem Abschiedsgruß. Und der Abschiedsgruß enthält immer das Versprechen des Wiedereintritts. Der Abschied kommuniziert den Wiedereintritt, das Versprechen in den Wiedereintritt in die Kommunikation. Also so betrachtet ist es eigentlich faszinierend und eine schöne Überleitung zum Tod, faszinierend zu sehen, wie die Akteure alles tun, um sich in der Sequentialität der Kommunikation, um sich in der nie endenden Sequentialität der Kommunikation selbst als ansprechbar, als adressierbar zu artikulieren. Der Abschied bringt das besonders deutlich zum Ausdruck. Wenn wir winken etwa zum Abschied, dann ist der Wink eine gestische Abkürzung der möglichen Wiederaufnahme eines körperlichen Kontaktes mit dem Gegenüber. Von daher ist es deswegen einfach, zum Tod zu kommen, weil der Tod die Menschen provoziert, durch den Umstand eines erzwungenen Abschieds und alle Kulturen in der Welt diesen erzwungenen, das heißt leiblich objektivierten Abschied, alle Kulturen in der Welt diesen Abschied versuchen, kommunikativ rückgängig zu machen. Das ist das Geheimnis aller Begräbnisse. Das Geheimnis aller Trauerrituale in der Welt ist die kommunikative Neutralisierung des erzwungenen Abschieds. Nichts anderes wird auf dem Friedhof gemacht, nichts anderes in einer Trauerfeier, als kommunikativ die entstandene Situation in eine Situation ewiger Anwesenheit des Verstorbenen zu übersetzen. Der Tod ist also insofern eine Provokation, die die Menschen veranlasst, seine Last zu nehmen durch die Transposition des Verstorbenen in Anwesenheit. So, gab es eine Wortmeldung irgendwo? Gab es eine Wortmeldung? Nee. Durch Transposition in eine kontinuierliche Anwesenheit. Das ist etwas, was für den Tod grundlegend ist. Er ist für eine Gesellschaft zunächst mal ein peripheres Phänomen, was wir uns auch längst klargemacht haben, weil Gesellschaften, soziale Ordnung, Kommunikationen sich ja im Prinzip von der leiblichen Anwesenheit von Akteuren unabhängig machen. Wir haben über das Prinzip der Stellvertretung gesprochen, über das Prinzip der Ersetzbarkeit, der Austauschbarkeit als ein der wichtigsten Prinzipien, über die soziale Ordnung überhaupt begründet werden. Man könnte also sagen, die Soziologie kennt eigentlich insofern den Tod überhaupt nicht. Weil die Soziologie sich beschäftigt mit einmal aufgestellten sozialen Beziehungen und die sind so konstruiert, dass sie sich von der Belastung durch Leid, Schmerz und Abwesenheit der Akteure relativ unabhängig macht. Der Tod tritt jedoch in die Sozialordnung ein, weil er die Menschen konfrontiert mit der anschaulichen Endlichkeit des eigenen Lebens und alle möglichen Philosophien, Bemühungen, Rituale auslöst mit der Provokation, durch die Endlichkeit fertig zu werden, sie zu bewältigen. Und angesichts des Todes können wir das beobachten in Grabbeilagen, die wir in Gräbern vorfinden. Wir finden die Dauerkommunikation mit den Verstorbenen. Ja, eigentlich sind die Geschichten, die Menschen über die Verstorbenen erzählen, sind nichts anderes als Versuche, die Abschiedssituation zu neutralisieren und den Verstorbenen, die Verstorbenen in eine Situation permanenter Anwesenheit wieder rück zu übersetzen. Das machen Erinnerungen. Das machen Alben aller Art, Fotografien, alle möglichen Formen der Würdigung des Verstorbenen laufen immer darauf hinaus, seine plötzliche Absenz, wenn Sie so wollen, die Provokation durch das Verstummen, also die Provokation durch die Resonanzlosigkeit, mit der er mich jetzt provoziert, zu neutralisieren. Wenn wir uns nun die Frage stellen, warum gibt es zunehmend anonyme Gräber? Das ist ja eine Tendenz in unserer Gesellschaft. Wenn wir diesen Gedanken von eben nochmal aufnehmen, Wir sorgen für eine Präsenz des Verstorbenen in Geschichten, aber auf dem Friedhof sorgen wir auch für eine räumliche Präsenz, in der wir den Verstorbenen wiedererkennen und wiederfinden können. Nun gibt es eine zunehmende Tendenz der Anonymität dieser Verortung. Die Leute lassen sich irgendwie auf hoher See irgendwie ihre Asche zerstreuen und es gibt in modernen Großstädten gibt es die sogenannten anonymen Gräber. Wie kommt das eigentlich zustande? Eine Antwort ist, dass die Menschen in der modernen Gesellschaft sich begnügen mit der kommunikativen Präsenz im Gedächtnis derjenigen, mit denen sie zusammen das Leben geführt haben. Und in dem Maße, in dem diese Vorstellung Platz greift, mir reicht, dass du dich an mich erinnerst, um das mal so auszuformulieren, in dem Maße wird die räumliche Objektivation für eine solche Vorstellung überflüssig. Das betone ich deswegen, weil vielleicht viele die Neigung haben, diese Entwicklung in Richtung anonyme Gräber kulturkritisch zu beurteilen und sagen, das ist irgendwie, das ist unmöglich, noch nicht mal mehr ein Grab. Dann gibt es ja gar keine Möglichkeit, das Gespräch aufzunehmen. Wenn man es so deutet, dann erscheint eine ganz andere Idee, die wir aber in unsere vertraute Argumentation gut übersetzen können. Die kommunikative Präsenz, also in Geschichten, in Erinnerungen, die erzählt werden, macht dann, so betrachtet, die tatsächliche Lokalisierung an einem Ort, an dem die Toten ruhen, überflüssig. Und so können wir uns erklären, dass zunehmend die Friedhöfe es zu tun bekommen mit dem sogenannten anonymen Grab. Eine andere Überlegung oder wenn Sie so wollen, Philosophie, die dahinter steht, ist die Selbstwahrnehmung als jemand, der sich in der Beziehung zu anderen nicht so wichtig nimmt, als dass er sich gezwungen sehe, den anderen zuzumuten, regelmäßig einen Friedhof, ein Grab aufzusuchen. Es steckt also in dieser Idee auch eine Art Selbstbescheidung bezüglich der eigenen Bedeutung im Lebensvollzug der Menschheit überhaupt drin. Und es ist nicht zwingend, das ist der dritte Gedanke, der dabei eine Rolle spielen mag, es ist nicht zwingend, immer nur die Armut oder das Nichtverfügen über Angehörige, die einen solchen Impuls auslösen. Man könnte geradezu sagen, am Tod und an dem Verhältnis zum Tod können wir eigentlich sehr schön ablesen, wie unsere moderne Gesellschaft sich entwickelt. Und eine dieser Tendenzen ist ja in der Tat die Tendenz zu einem anonymen, zu einer anonymen Bestattung, einer, die eben unter diesen eben genannten philosophischen oder gedanklichen Bezügen eben anders interpretiert werden muss als nur ein Kulturzerfall oder so etwas. Jetzt wollte ich eigentlich diesen schönen Essay noch hören, aber jetzt ist schon Abschied angesagt, aber nicht vollständig. Nächste Woche treffen wir uns nochmal und tragen ein paar Essays vor und einen wunderschönen über Einsamkeit und Beziehungswunsch und dergleichen. Ich danke Ihnen für heute.